Geschätzte Zuhörerin, geschätzter Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Predigt aus Huswil. Kennen Sie die letzte Bitte des Unser Vater Gebets? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Aber was ist mit Versuchung gemeint und was ist das Böse? Damit beschäftigen wir uns in der kommenden Predigt. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Dies ist die erste Predigt, die wir in Schriftdeutsch zu hören bekommen. Melden Sie sich doch. Wie hat es Ihnen gefallen? Möchten Sie noch mehr Predigten auf Hochdeutsch hören? Oder ist Ihnen Mundart ebenso willkommen? Ich freue mich auf Ihre Reaktionen per E-Mail auf thomas.heim@reflu.ch. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Predigt und einen guten Sonntag. Gott segne Sie und sei mit Ihnen. Habt's gut. Ade miteinander und auf Wiederhören. Wir hören aus dem Lukas-Evangelium aus dem 22. Kapitel. Es ist aus der Passionsgeschichte von Jesus. Die Geschichte, als Petrus ihm folgt, als er verhaftet wurde und eben da auch in Versuchung geführt wird. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas aus dem 22. Kapitel, die Verse 54 bis 62. Darauf nahmen sie ihn fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus folgte von Weitem. Mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet, und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Magd sah ihn am Feuer sitzen, schaute ihn genau an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Petrus aber leugnete es und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Kurz danach sah ihn ein anderer an und bemerkte, du gehörst doch auch zu ihnen. Petrus aber sagte, nein, Mensch, ich nicht. Etwa eine Stunde später behauptete wieder einer, wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Petrus aber erwiderte, Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er redete, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Wort Gottes heute an uns. Amen. Die zweite Lesung ist aus der Apostelgeschichte, Vers 11. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter im Leben von Petrus. Und in der Apostelgeschichte wird Petrus zum großen Prediger, zum großen Verkündiger des Evangeliums. Wir hören aus der Begebenheit, als Petrus und Johannes zusammen in den Tempel nach Jerusalem gingen und als sie dort einen Mann geheilt hatten, wurde ihnen dann auch Gelegenheit gegeben, eben zu predigen. Diesen Ausschnitt hören wir nun. Lesung aus Apostelgeschichte 3. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in der sogenannten Salomo-Halle waren, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, »Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Nun, Geschwister, ich bin überzeugt, dass ihr nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt, als ihr Jesus habt töten lassen. Und eure führenden Männer wussten es ebenso wenig. Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Kehrt also jetzt um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Euch als den Nachkommen der Propheten gelten diese Zusagen, die Gott durch sie gegeben hat. Und ihr habt vollen Anteil an dem Bund, den er mit euren Vorfahren eingegangen ist. Denn als er diesen Bund schloss, sagte er zu Abraham: Durch deine Nachkommen werde ich alle Völker der Erde segnen. Ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat, als er ihn in die Welt kommen ließ. Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Gottes Wort heute an uns. Amen. Liebe Gemeinde, wie steht es um eure Herausforderungen im Glauben? Wann erinnert ihr euch an eine herausfordernde Situation, wie sie Petrus da vor dem Haus des hohen Priesters erlebt hat? Als er sich da die Hände am Feuer gewärmt hat, ist er in eine schwierige Situation hineingekommen. Eigentlich wollte er seinem Lehrmeister Jesus folgen, doch dieser Lehrmeister wurde abgeführt, verurteilt Und nun soll der sich zu ihm stellen, zu ihm, der scheinbar verloren hatte, ein Anhänger dieses Jesus zu sein. Und so war die Versuchung für Petrus in dieser Situation die Frage, die ihm immer wieder gestellt wurde: Du gehörst doch dazu, du bist doch ein Christ, ein Anhänger von Jesus Christus. Wenn wir uns heute, liebe Gemeinde, mit der Frage nach den Versuchungen damit beschäftigen, dann ist es immer eine Herausforderung, eben auf diese Kernfrage zu antworten. Gehörst du zu Gott? Bist du einer der Anhänger von Jesus Christus? Für mich heißt das: Bekenne ich in Wort und Tat, bekenne ich mich zu den Grundsätzen, die Gott mir gegeben hat, zu diesen Ideen, zu diesen Werten, die Jesus vorgelebt hat? Oder passe ich mich denen an, die mir diese Frage stellen? In unserer Kultur, kann man sagen, sind viele christliche Werte drin, doch die Säkularisierung zeigt ihre Wirkung und es ist möglich, ein Leben ohne der Frage nach Gott zu leben. Wir sind also in Frage gestellt: Warum soll ich einen Gottesdienst besuchen? Zu welchem Zweck braucht es die Kirche überhaupt? Lohnt es sich heute noch, eine Anhängerin oder ein Anhänger von Christus zu sein? Diese Fragen, die uns andere Menschen stellen, die vielleicht aber auch in unseren Gedanken immer wieder auftauchen, sie sind es, die uns in Versuchung bringen. Ich würde Versuchung so definieren, dass man sagt: Versuchung, das bedeutet, eine Kraft oder ein Gedanke will uns von Gott wegführen, will unsere Verbindung zu Gott zerstören. Und so ist es wichtig, dass wir uns im Alltag immer wieder fragen: Wie steht es um meine Beziehung zu Gott? Wie geht es meinem Vertrauen auf Gott? Es können Menschen sein, die uns herausfordern, es können aber auch unsere Lebenssituationen sein, in denen wir stehen. So bittet ein Weiser im Buch der Sprüche im 30. Kapitel zu Gott und betet: Um zweierlei bitte ich dich, versag es mir nicht, bevor ich sterbe. Falschheit und Lügenwort halt fern von mir, gib mir weder Armut noch Reichtum, nähr mich mit dem Brot, das mir nötig ist, damit ich nicht satt geworden dich verleugne und sage: Wer ist denn der Herr? Damit ich nicht als Armer zum Dieb werde und mich am Namen meines Gottes vergreife. Der Weise hier im Buch der Sprüche, er hat zwei Erkenntnisse gemacht. Zum einen eben: Bewahre mich vor Falschheit und Lügenwort, was uns im Kontakt mit Menschen in Versuchung führen kann, dass die Beziehung zu anderen Menschen beeinträchtigt wird. Gott möchte, dass wir wahrhaftige und verlässliche Menschen sind und miteinander auch so umgehen. Und zweitens eben die Lebensumstände. Er sagt: Halte den Reichtum von mir fern, aber auch die Armut, weil beides seine Versuchung hat. Im Reichtum, im Wohlstand, wenn jemand Macht und Ehre hat, dann kann das diesen Menschen aufblähen. Er meint dann, er habe alles unter Kontrolle. Er habe ja mit seinem Geld und mit seinem Wohlstand, den er bemerkt, habe er ja alles unter Kontrolle und es gehe nach seinem Willen. Das fördert den Leichtsinn, es schmeichelt dem Menschen Und statt einem gesunden Selbstbewusstsein kann sich so der Hochmut einschleichen. Der Reiche kann sich so viel leisten und viele Vergnügen ausprobieren. Man kann sich fragen, wo hat Gott dann noch seinen Platz? Er kann leichter vergessen werden. Das ist die Gefahr, die der Weise im Reichtum sieht. Auf der anderen Seite will er auch nicht in Armut versinken, weil er dann auch zum Dieb werden könnte, weil er sagen würde, ich als Armer, ich wurde da betrogen und auch mir steht etwas zu und es dann von einem anderen stehlen würde. Und dann würde er auch nicht mehr nach dem Willen Gottes leben. Aber ich denke, es geht hier nicht nur um die materielle Not, sondern es ist auch so, wenn Menschen etwas Schlimmes erleben oder krank werden, auch da ist die Gefahr, dass man verzagt, dass der Mut und die Hoffnung auf Gott, dass die weggeworfen wird und man sagt, ja, ich bin in meinem Leid drin, wo kann ich da noch die Verbindung zu Gott schaffen? Ich fühle mich verlassen von Gott. Auch das kann eine Versuchung sein. Und so ist es immer wieder nötig, dass wir Gott um seine Kraft bitten, dass er unseren Mut und unsere Hoffnung stärkt, dass wir nicht unseren eigenen Gefühlen erliegen, die uns von Gott wegführen möchten. Enttäuschung kann es sein, eben, wenn man in eine schwierige Situation hineinkommt, in eine Not. Es kann sich aber auch Zorn, Wut und Hass, Bitterkeit einschleichen. Alle diese Gefühle können Menschen dazu verleiten, dass sie unüberlegte Taten begehen. Schon dieser kurze Überblick, dieses Antönen zeigt, wir sind in unserem Leben immer herausgefordert, als Christinnen und Christen. Gott treu zu sein, das ist eine Lebensaufgabe, die man als Reicher, als Armer, als Mensch im Wohlstand, aber auch als Mensch in einer schwierigen Situation, als Mensch von Gefühlen bewegt, immer wieder drinsteht und versuchen muss, in dieser Versuchung zu bestehen. Halte ich mich zu Gott? Vertraue ich ihm? Oder, das ist die Alternative eben, vertraue ich auf andere Gesetzmäßigkeiten, andere Überlegungen oder andere Personen? Wir werden so aufgerüttelt, liebe Gemeinde, dass wir unser Leben nicht einfach vor uns hinleben, sondern dass wir aufmerksam und mit wachem Geist durchs Leben gehen, weil niemand von einer Versuchung verschont bleibt. Und so beten wir wohl auch eben immer im Unser Vater-Gebet und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Im Bewusstsein, dass wir immer wieder in den Nebel der Versuchung kommen können und einen Weg beschreiten, der nicht zu Gott führt und nicht in seinem Sinne ist, dass dieser Nebel sich lichte, darum bitten wir immer wieder. Und so hat Jesus wohl am Schluss seines Gebetes dann auch eben noch diesen Lobpreis an den Schluss gestellt, der Evangelist, dass es heißt eben, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Da kommt am Schluss des Gebets nochmal diese Bestätigung, dass eben Gott derjenige ist, auf den man vertrauen soll, weil bei ihm die Kraft und dass die Ewigkeit ist. Und so ermutige ich euch, liebe Gemeinde, dass ihr immer wieder zu Gott betet und Gott bittet, Gott, gib mich nicht auf, ich vertraue auf dich. Gott, gib mich nicht auf, ich vertraue auf dich. Wenn ich mit diesen Worten bete, dann bestätige ich meine Ausrichtung auf Gott in einer schwierigen Situation. Und wenn ich diese Ausrichtung im Gebet bekräftige, dann hoffe ich auch, dass ich mich auch danach verhalte und ich versuche es auch mit meiner Kraft so zu tun. Auch wenn ich direkt gefragt werde, wie Petrus am Feuer. Mit meinem Verhalten zeige ich, wessen Geisteskind ich bin. Und so gesehen ist die Versuchung nicht nur negativ. Sie ist auch eine Bewährungsprobe. Ich kann zeigen, ich gehöre wirklich zu diesem Gott. Ich will zu ihm gehören. Ich will in den Spuren von Jesus Christus gehen. Ich kann zeigen, was in meinem Herz drin ist, wenn ich merke, dass Unrecht oder Schuld sich mir naht, dass die Versuchung auf mich zukommt. Das kann auch sein, eben wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme, jemanden zu täuschen, jemanden auszunutzen, jemanden zu überfordern. Oder es kann auch sein, wenn ich eben von Gottes Liebe und von Gottes Versöhnung gehört habe, dass ich diese dann nicht weitergebe an meine Mitmenschen und nicht teile. Denn das ist ja auch die Aufgabe der Christinnen und Christen, Boten der Liebe und der Versöhnung Gottes zu sein. Ich habe schon vom Nebel gesprochen. Die Versuchung ist wie ein Nebel, der auf uns zukommt und wir dann einen Weg wählen, der schwierig ist, der nicht ans Ziel führt, zu Gott. Und es ist nun so, dass sich die Versuchung auch oft darin zeigt, dass man zuerst denkt, ja, das ist ja gar nicht schlimm, wenn ich das tue. Im Gegenteil, das hilft mir, das nützt mir ja, wenn eine Tat mir zuerst gut angebracht erscheint, dann ist das vielleicht eben nur der erste Blick darauf. Wenn es eine Versuchung ist, die da lauert, wenn wir unsere Gedanken genauer prüfen und merken, doch Menschen oder Sachen, Unternehmen könnten Schaden daran nehmen, wenn ich mich so verhalte, dann haben wir die Versuchung schon ein Stück weit entlarvt. Haben wir sie entdeckt? Wenn wir uns genau überlegen, was könnte am Ende daraus für einen Schaden kommen, wenn Gott uns die Weitsicht schenkt und wir das schon sehen. Manchmal ist der Nebel so dick, dass wir es nicht sehen. Wenn ein Mensch kommt, von dem man sich verletzt fühlt, wo man denkt, jetzt habe ich Gelegenheit, den anderen zu bestrafen, jetzt kann ich ihm heimzahlen, was er mir angetan hat. Das ist so ein Gedanke, der dem anderen Menschen ja Schaden zufügt, der aber mir selber mich irgendwie im ersten Moment stark und mächtig erscheinen lässt. Und so ist es entscheidend, in der Versuchung auf die eigenen Gefühle zu achten und zu schauen, wo schade ich anderen Menschen und mir selber, weil das ist die Falle der Versuchung, so wie ich sie bisher im Leben entdeckt habe. So gesehen hat Versuchung nicht viel damit zu tun, ob man viel Schokolade isst oder nicht, sondern damit, wie wir unsere Beziehungen leben, wie wir mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen umgehen. Erfahren Sie etwas von Gottes Liebe, von seiner Aufmerksamkeit? Geben wir etwas davon in unserer Welt weiter? Oder verfolgen wir in unserem Leben andere Ziele, dass wir angesehen sind bei anderen Menschen? Suchen wir den eigenen Ruhm oder den eigenen Vorteil? Es geht also in der Versuchung um unsere eigene Herzenshaltung, die wir darin entdecken. Ein weiterer Aspekt der Versuchung ist, dass sie uns abhält von unserer Berufung. Wie schon Jesus vom Teufel in der Wüste versucht wurde, dort in dieser Versuchungsgeschichte sehen wir, dass der Teufel ihn von seinem Auftrag abhalten wollte. Er sagte ihm, ich gebe dir alle Reiche der Welt ohne diesen beschwerlichen Weg, ohne das Kreuz, ohne das Leiden in der Welt. Einfach, wenn du mich anbetest und du mir Herr sagst. Und so macht diese Bitte des Unser Vaters, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Sie zeigt uns auf, welchen Raum Gott in unserem Leben einnehmen soll. Das ist die Frage, die wir uns stellen können. Streben wir nach Glück und Sicherheit ohne Gott, dann sind wir auf einem Weg, der ins Leere führt. Wenn jemand Sicherheit in dieser Welt sucht, dann beschäftigt ihn das ganze Leben lang, weil es nämlich gar keine letzte Sicherheit gibt außerhalb von Gott. Die Versuchung kann uns abhalten von unserer Berufung, von unserem Talent, das ganz tief in uns drin ist, wenn wir unsere Energie eben für andere Dinge verwenden, wenn wir in Abhängigkeiten kommen, wenn wir beeinflusst werden von Menschen, von Drogen, von Sachen, die unseren Geist vernebeln. In dieser Herausforderung stehen wir heute, wie auch schon vor 500 Jahren Martin Luther. Er hat dafür schöne Worte gefunden. Er sagt, das Leben hier auf Erden ist Elend und lauter Anfechtung. Wer nach Frieden und Sicherheit für sich sucht, handelt unweise. Er kann es niemals dazu bringen. Und wenn wir alles es begehrten, so ist es doch umsonst. Es ist ein Leben in der Anfechtung und es bleibt es. Liebe Gemeinde, wir leben als Christinnen und Christen also in der Spannung von Gottes Macht und Herrlichkeit, vom Reich des Friedens, das er uns versprochen hat, das in Jesus Christus Gestalt angenommen hat. Wir leben aber gleichzeitig auch im Sturm und im Kampf dieser Welt und wir sollten uns rüsten für die Versuchung. Und so komme ich zum letzten Teil der Predigt. Worauf können wir achten in diesem Nebel in dieser Welt? Wie können wir unsere Sinne schärfen? Der Apostel Paulus sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Dabei hilft uns eben Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit. Jesus sagt in der Bergpredigt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Wenn wir für andere Menschen verlässlich sind, wenn wir ihnen in Wahrheit begegnen, dann können sie starke Beziehungen, gute Verbindungen zu uns aufbauen. Ein zweites Kriterium sind die Früchte, die Dinge, die in einem Leben zum Vorschein kommen. Durch was ist das Leben eines Menschen geprägt, können wir uns fragen. Auch dazu sagt Jesus in einem Wort, hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen zu euch wie harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Dornen von Trauben oder Disteln bei Feigen? Und schließlich als letzte Linie eben der Zusammenhang von Glaube und Leben, von Wort und Tat. Diese Verbindung gilt es immer wieder zu pflegen, den Glauben in die Tat umzusetzen. Ein Jesus-Wort dazu, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Liebe Gemeinde, auf welche Leitlinie möchtet ihr euch in der kommenden Zeit besonders konzentrieren? Ist es Wahrhaftigkeit, Authentizität? Ist es Ehrlichkeit? Sind es das Achten auf die Früchte, auf das Zustandegebrachte im Leben eines Menschen? Oder ist es die Verbindung von Wort und Tat? Liebe Gemeinde, wir haben einen langen Weg zusammen gemacht, jetzt um die Versuchung von allen Seiten angeschaut. Immer wieder wird es im Leben vorkommen, dass wir sagen, oh, da habe ich jetzt jemandem geschadet, habe ich vielleicht sogar mir selber geschadet. Und doch geht das Leben weiter. Wir können nicht jede Versuchung bestehen, aber wir können unser Vertrauen immer wieder neu auf Gott setzen. So wie es auch Petrus gemacht hat, und so schließt sich unser Kreis bei Petrus. Wir haben gehört in der ersten Lesung, der Verrat am Feuer in der Passionsgeschichte. Wir haben aber auch die brennende Predigt, die lange Predigt von Petrus im Tempel von Jerusalem gehört. Hier hat ihn Gottes Geist bewegt, er hat ihn gestärkt, er hat neu die Stimme von Gott gehört und er hat sich gerüstet für den Kampf um die Herausforderungen als Jünger von Jesus. Und so hoffe ich, dass auch wir gestärkt werden, dass auch wir die Kraft bekommen, wie Petrus, unsere Versuchungen zu bestehen, dass wir aus dem Schwachen, das uns in uns manchmal begegnet, von Gott gestärkt werden. Wir sehen bei Petrus das Schwache und Zögernde und das Versagende in uns. Es ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang von Gottes aufrichtender Kraft, von seinem Heiligen Geist, der Menschen neu aufrichtet, der Menschen neu befähigt, mit Freude und Vertrauen Gott und das Leben anzupacken. Dazu möchte ich euch ermutigen, daran festzuhalten, die Liebe und die Sehnsucht nach Gott, sie leite uns auf dem Weg durch die Versuchungen hindurch, bleiben wir Gott und seinem Reich des Friedens und der Liebe treu, bis zum Ende, bis in Ewigkeit. Amen.
Geschätzte Zuhörerin, geschätzter Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten zur nächsten Predigt am nächsten Sonntag, dem eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Dies wird der Alpgottesdienst von der Ahornalp sein. Ich hoffe, dass die Qualität der Aufnahme dann auch wieder zufriedenstellend ist und ich sie an dieser Stelle veröffentlichen kann. Oder noch besser, Sie besuchen uns am 20. September um 14 Uhr auf der Ahornalp. Bis bald und auf Wiedersehen!